Herzlich willkommen zum Twin Science Podcast der Essentria AG. Heute spreche ich mit Dilara und Moritz. Beide arbeiten für die Bosch-Tochter Bosch Climate Solutions und nehmen uns heute mit auf die Reise in ihren nachhaltigen Berufsalltag. Dieser ist voll mit Veranstaltungen, Workshops und der Begleitung von Unternehmen durch die nachhaltige Transformation. Was sie genau machen, was wir alle davon lernen können und wie die Digitale bei der nachhaltigen Transformation helfen kann, wollen wir heute gemeinsam rausfinden. Dilara, Moritz, schön, dass ihr da seid.
Danke für die Einladung.
Danke, freue mich sehr.
Welches Bosch-Produkt beschreibt euch in der nachhaltigen Transformation von mittelständischen Unternehmen und warum?
Also ich habe direkt ein Produkt im Kopf. Ich würde sagen, das ist der IXO, den kennt auch jeder, diesen kleinen Akkuschrauber. Weil ich ja auch eine Zeit lang bei Powertools gearbeitet habe und werkzeugnah unterwegs war. Und der IXO, der ist klein und handlich. Ich bin von der Größe her auch klein, das passt irgendwie ganz gut. Und der IXO ist auch so eine Allzweckwaffe. Also man kann ja damit ganz, ganz viele Sachen zusammenschrauben. Es gibt aber auch Aufsätze, um die Weinflasche aufzumachen oder witzige andere Gimmicks, also so ein kleines Werkzeug mit vielen unterschiedlichen Aufsätzen und Anwendungsfällen. Und ich glaube, das passt irgendwie ganz gut, weil man macht dann im Nachhaltigkeitskontext auch ganz viele unterschiedliche Dinge und ist nicht nur in einem Thema drin. Deswegen finde ich, ist der IXO das Bosch-Produkt, wo ich mich, glaube ich, ganz gut mit identifizieren kann.
Ja, die Analogie passt, glaube ich, sehr gut, insbesondere wenn man selbst so ein IXO zu Hause hat. Ich habe auch einen, mir fehlt zwar noch der Öffner für die Weinflasche, aber ich kann nur bestätigen, der ist sehr facettenreich.
Ja.
Danke dir. Ja, Moritz, jetzt liegt der Ball natürlich bei dir. Welches Produkt würdest du sagen, beschreibt dich am besten in der nachhaltigen Transformation?
Ja, also vielleicht da noch kurz zum IXO, den habe ich mir letztes Jahr von meinem Dad zu Weihnachten gewünscht. Das heißt, ich bin jetzt auch in Besitz eines Power Tools. Ich werde jetzt wahrscheinlich immer an die Lara denken, wenn ich den benutze. Ich muss tatsächlich kurz überlegen, aber mir kam dann die Zündkerze in den Sinn. Mhm. Ist so ein bisschen aus der Historie auch heraus. Ich habe mein erstes Praktikum bei Bosch in Feuerbach gemacht und da sehr, sehr viel mit Zündkerzen zu tun gehabt. Und ich verbinde meine Arbeit, die hauptsächlich in der Berechnung vom Scope 3 stattfindet, auch sehr mit der Produktnutzungsphase, wo natürlich die meisten Emissionen zustande kommen. Und da ist so eine Zündkerze natürlich auch ja Haupttreiber in dem Sinne, dass dann eben die Verbrennung stattfindet. Ich würde mich jetzt noch nicht als Verbrenner bezeichnen, obwohl ich auch einiges an PS auf die Straße bringen kann. Aber ich habe auch hier und da mal zündende Ideen im Team, aber eben auch in der Beratung mit unseren Kunden. Und deswegen finde ich das ganz passend als Produkt.
Ja, vielen Dank euch für die Beschreibung. Ich glaube, wir haben zum einen besser verstanden, welche Rolle ihr bei der Transformation habt, aber auch, wie facettenreich die Bosch-Produktpalette ist. Und genau da wollte ich jetzt nochmal fragen. Viele der Zuhörerinnen kennen natürlich Bosch. Ich würde sagen, so gut wie jeder, insbesondere hier in der Region. Was hat's aber dann mit Bosch Climate Solutions auf sich und was macht ihr dabei? Warum gibt's das Unternehmen?
Die Frage nehme ich gerne auf. Ja, die Bosch Climate Solutions, wir feiern tatsächlich vierjähriges Geburtstagsjubiläum in diesem Monat, lustigerweise. Wir sind 2020 ausgegründet worden aus der großen Bosch-Gruppe. Das hat den Hintergrund, dass man natürlich als großer Bosch schon über viele, viele Jahre in der Vergangenheit sich mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt hat. Auch als Unternehmen, das weltweit agiert, da auch eine Verantwortung zu übernehmen. Und 2020 wurde das ja auch in der Presse ganz groß verkündet, dass wir an unseren eigenen Standorten klimaneutral unterwegs sind. Und dieses Know-how, was man sich über die Jahre angesammelt hat, das hat natürlich auch am Markt ganz stark Anklang gefunden. Und aus dem Grund hat man damals die Bosch Climate Solutions gegründet, um das Know-how zu nutzen und als Beratung an den Markt zu tragen und dann auch zu schauen, wie man das als weltweiter Konzern vielleicht auch runterskalieren kann auf den Mittelstand, pragmatisch und praktisch, also auch umsetzungsnah. Wir kommen aus der Industrie, also quasi auch so diesen Industriefokus und das Industrie-Know-how zu nutzen und das eben weiterzugeben. So ist damals die BCS, die Bosch Climate Solutions, entstanden. Und heute, wenn wir jetzt 4 Jahre in die Zukunft schauen, sind wir ein Beratungsteam von knapp 20 Beratern und Beraterinnen und wir beraten nur externe Unternehmen. Das ist auch nochmal ganz wichtig, weil man das manchmal nicht verwechselt oder nicht weiß, wir sind extern unterwegs und unterstützen den kleinen und den größeren Mittelstand auf ihrer Nachhaltigkeitsreise mit den Best Practices, den wir von dem großen Bosch mitnehmen und gelernt haben, dass man sich nicht auch als kleineres Unternehmen jede blutige Nase mitnehmen muss, sondern am Ende des Tages eben auch von der Erfahrung der Bosch-Gruppe da lernen kann.
Super, vielen Dank. Ich glaube, das ist nochmal sehr interessant und wichtig zu verstehen, wo das ganze Thema eigentlich herkommt und auch nochmal, was eure Rolle dabei ist. Vielleicht könnt ihr jeweils nochmal drauf eingehen, Dilara und Moritz. Was macht ihr in diesem Universum? Wo gibt es Überschneidungen und wo gibt es vielleicht auch Unterschiede?
Ja, also mein täglich Brot sozusagen, ich bin da sehr tief in der CO2-Berechnung jeglicher Art, sprich Product Carbon Footprint, Scope 1, Scope 2, Scope 3, falls diese Begriffe nicht geläufig sind. Scope 1 und 2 sind im Endeffekt die CO2-Emissionen, die am eigenen Standort entstehen durch eigenen Fuhrpark oder eingekaufte Energieträger. Und das Scope 3 ist dann eben die komplette Lieferkette von den eingekauften Gütern über die Logistik bis hin zur Produktnutzung und noch 12 weitere Kategorien. Und da ist eben sehr, sehr viel Aufklärung bei den unterschiedlichen Kunden zu tun. Erstmal das zu erklären, was ist es? Dann natürlich auch, wie komme ich jetzt von meinem Einkauf auf die CO2-Emissionen? Wo sind meine Hotspots? Analysen zu fahren unterschiedlichster Art. Und dann eben auch die wichtige Frage, wie komme ich von meinem Status quo runter? Im Endeffekt, wie reduziere ich meine CO2-Emissionen in der Zukunft? Das dann, wie gesagt, einmal auf Unternehmensebene im Scope 1, 2, 3 oder auch auf Produktebene. Genau, das sind so meine Fokuspunkte. Darüber hinaus gibt es ja noch Lifecycle Assessments, weil die Welt besteht nicht nur aus CO2-Emissionen, sondern eben auch Wasserverbrauch und ganz vielen anderen Themen. Die soziale Komponente darf man auch nicht vernachlässigen. Und das ist dann fast schon die Überleitung, wenn man das alles betrachtet und überall Daten hat, hin zur CSRD, aber ich glaube, da kommen wir ja noch hin. Genau, aber das sind so meine Fokusthemen.
Vielen Dank. Genau, da gehen wir später nochmal drauf ein. Dilara, was machst du bei Bosch Climate Solutions?
Ja, also ich bin Beraterin, habe einige Projekte in der Projektleitung. Mein Fokusthema ist tatsächlich das CSRD-Thema aktuell. Da kommen wir ja gleich nochmal ein bisschen detaillierter drauf ein. Aber so grundsätzlich würde ich sagen, eben das, was Moritz gerade angesprochen hat, die Themen, die bauen ja alle aufeinander auf und fließen dann auch in der Berichtspflicht irgendwie zusammen, das sozusagen zu bündeln. Workshops mit den Kunden zu machen, grundsätzlich aber auch zu gucken, Transformation, Nachhaltigkeit ist am Ende des Tages auch ein Change Management und ein kultureller Wandel, der da stattfindet. Das heißt, was wir auch ganz stark tun, sind Workshops mit den Unternehmen, um die Erkenntnisse und auch die Strategien, die da erarbeitet werden, in die Breite zu tragen, weil das Ganze lebt natürlich dann erst, wenn das auch als Unternehmen in der Breite etabliert ist. Das heißt, dass wir mit den Mitarbeitenden da auch ein gewisses Enablement betreiben und die Mitarbeitenden mitnehmen. Das sind auch ganz viele Themen, die eben gerade in diesen Transformations-, in Workshop-Charaktern dann auch in die Breite gebracht werden. Damit unterstütze ich auch ganz stark. Genau, das sind eigentlich so die Hauptthemen.
Ja, spannend. Vielen Dank. Also ich glaube, man merkt jetzt schon relativ früh und relativ stark, dass es genau beides braucht, die zündenden Impulse und auf der anderen Seite auch den Bosch IXO facettenreich in der Einsetzung. Was ich gern nochmal ein bisschen rausarbeiten würde, ist, wie seid ihr denn eigentlich bei Bosch Climate Solutions gelandet? Ich weiß von euch beiden, ihr wart davor bei großen und auch sehr beliebten Arbeitgebern. Moritz war bei Snox, du warst bei IBM. Das sind ja erstmal Unternehmen, wo viele sagen, wow, da will ich unbedingt mal arbeiten. Wie kam der Wandel? Also wie seid ihr jetzt am Ende des Tages bei Bosch gelandet und was war da euer Antrieb und euer Ziel dahinter?
Genau, du hast gerade die IBM schon angesprochen. Das ist schon echt eine ganz schön lange Zeit her, tatsächlich. Weil bevor ich bei der Bosch Climate Solutions gelandet bin, bin ich mal initial bei Bosch bei den Power Tools gestartet. Da auch in einem Produktteam, in kommen von der IT sozusagen. Wir haben eine App entwickelt für die Messtechnik, die es auch heute noch gibt. Die Measure On App. Kleiner Spoiler hier an der Seite für die Laserentfernungsmesser-Geeks. Nein, Spaß beiseite. Also ich war quasi in diesem IT-Umfeld unterwegs bei den Werkzeugen und hatte das Bedürfnis auch privat, also es ist eigentlich so aus einer intrinsischen Motivation heraus entstanden, etwas zu tun, was mehr Richtung Nachhaltigkeit geht Und wir als Bosch, als großer Konzern, machen da ja auch schon sehr, sehr viel. Und da bin ich auch schon immer wieder mal an die Bosch Climate Solutions drangekommen. Und so war eigentlich so dieser initiale Shift von wegen, ich möchte was mit mehr Purpose machen, für mich persönlich mehr Purpose hat. Und IT ist auch eine Transformation, Nachhaltigkeit ist auch eine Transformation. Das passt irgendwie super gut zusammen aus meiner Sicht. Und aus dem Grund war das für mich gar keine Frage, dass das ein guter nächster Schritt für mich sein kann. Und da war ich auch sehr dankbar, weil ich eben nicht den Nachhaltigkeits-Background mitgebracht habe, aber diesen IT-Background hatte, trotzdem die Möglichkeit, bei Bosch Climate Solutions anzufangen. Und da muss ich auch ehrlicherweise gestehen, das hilft mir total. Und das Nachhaltigkeitsthema ist so komplex und neu, dass sich da ständig was tut, dass man, wenn man Motivation mitbringt, sich in Themen einarbeiten kann, die auch mal zäh sind. Also CSRD ist jetzt nicht unbedingt das schönste Thema für viele. Nichtsdestotrotz macht es sehr viel Spaß. Und mit Motivation und Wille kriegt man das hin und kann sich da auch in diese Themen einarbeiten. Und genau, ich bin sehr, sehr froh, diesen Schritt gegangen zu sein und bin jetzt auch schon über ein Jahr bei der BCS. Also von daher fühle ich mich sehr wohl und lerne jeden Tag aufs Neue. Also es ist echt ein toller Arbeitgeber.
Vielen Dank. Also intrinsische Motivation und Purpose als Treiber. Moritz, wie war es bei dir?
Sehr, sehr ähnlich. Bei mir kam es quasi so, ich bin nach dem Bachelor, den ich in Elektrotechnik und erneuerbaren Energien gemacht habe, eher als Quereinsteiger bei Snox gelandet über meinen damaligen WG-Mitbewohner. Grüße an Josh. Und im Endeffekt war damals Snox vor der Situation, junges Startup, es scheint zu funktionieren, Basics, also Socken und Unterwäsche online zu vertreiben. Aber die beiden Gründer, die hatten auch die Idee, nachhaltiger zu werden, hatten dafür aber noch keine Person und auch selber nicht die Zeit. Und dann sind wir eben ins Gespräch gekommen und dann hieß es, Moritz, möchtest du nicht als Quereinsteiger bei uns einfach mal dich ausprobieren, wie das halt eben im Startup so ist. Dann durfte ich als 10. Mitarbeiter einfach anfangen und loslegen, hatte aber selber gar nicht mal so die Basics, sage ich jetzt mal, im Sinne von Nachhaltigkeitswissen. Habe das dann 2 Jahre lang gemacht und habe irgendwann aber auch gemerkt, ich brauche mehr wissenschaftlichen Hintergrund und habe mich dann noch für einen Master entschieden nebenbei und kam dann über den Master tatsächlich zu Bosch Climate Solutions. Würde aber auch hier unterschreiben, dass bei mir die intrinsische Motivation eigentlich der Haupttreiber war, da einfach dran zu bleiben, mich dann nicht, ich sage jetzt mal, auszuruhen und zu sagen, ich habe jetzt hier einen Job und funktioniert auch, sondern ich will mich da jetzt nochmal weiterbilden und mache da dann doch noch meinen Master im Thema Sustainable Technology. Und so habe ich zumindest das Gefühl, greifen bei mir aktuell viele Zahnrädchen ineinander und nach wie vor ist einfach diese Motivation da, vielleicht da noch, wieso ich dann weg bin von Snox. Ich hatte dann irgendwann das Gefühl, als Berater kann ich eben mehrere Unternehmen auf den Weg bringen, die Sustainability Journey zu starten und bin in Anführungsstrichen nicht nur an ein Unternehmen oder an eine Lieferkette gebunden. Und das war so meine Motivation dann, mich bei BCS auszuprobieren. Und das jetzt auch schon seit über 2 Jahren. Macht nach wie vor Spaß, vor allem wenn man dann so motivierte Mitarbeiterinnen bekommt wie die Lara.
Ja, super. Genau so soll es sein. 2 Quereinsteiger, die sich durch intrinsische Motivation dann mit der Nachhaltigkeit beschäftigen. Ich glaube, das ist ein Paradebeispiel für viele andere Unternehmen auch. Ihr kennt, glaube ich, auch einen Lutz Fricke, der bei uns auch im Podcast war, der über seine Rolle als Head of Sustainability bei der Mosolf-Spedition berichtet hat. Da war es ja ähnlich. Also ich finde es sehr wichtig zu verstehen, dass man nicht von Haus aus Nachhaltigkeitsexpertin oder Nachhaltigkeitsexperte sein muss, sondern dass es einfach hilft, eine gehörige Portion intrinsische Motivation mitzubringen. Und würde euch gerne in dem Kontext fragen, die Lara, du hast gerade schon so ein bisschen angeteasert, Regulatorik, CSRD, wie viele intrinsische Motivation bleibt denn bei euch im Alltag noch übrig bei den ganzen Herausforderungen und der Regulatorik?
Du, ehrlicherweise ganz viel. Ich finde das total spannend, weil das CSRD-Thema ist natürlich ein zähes Thema und es ist auch ein echter Brocken. Also es ist eine Mammutaufgabe und gerade wenn ich jetzt an unsere Mittelstandskunden denke, sind die heillos überfordert. Die haben Besseres zu tun, als jetzt diese ganzen regulatorischen Themen durchzudringen. Nichtsdestotrotz finde ich, ist das eine extreme Chance. Also ich versuche da auch immer das Positive daran zu gewinnen und das Positive daran zu sehen, weil aus meiner Sicht durch so eine Regulatorik das Thema jetzt endlich mal auf den Tisch kommt. Mhm. Also bei vielen Unternehmen, die sind intrinsisch motiviert, die machen das auch schon. Also die kümmern sich um Nachhaltigkeitsthemen, weil sie da Lust drauf haben und weil es ihnen wichtig ist, weil es ein familiengeführtes Unternehmen ist und man auch in der Zukunft noch existieren möchte und nachhaltig sein möchte. Bei dem ein oder anderen Unternehmen geht es natürlich eher erstmal in den Hintergrund und man schaut auf andere Dinge und es ist vielleicht auch Shareholder getrieben, dass Themen depriorisiert werden. Es kostet erstmal alles Geld und deswegen fliegt es erstmal von der Agenda runter. Und durch CSRD ist es aber ein Thema, was wieder mehr und mehr Sichtbarkeit gewinnt und Wichtigkeit gewinnt. Und das finde ich zum Beispiel persönlich sehr, sehr gut, dass es einfach auch wieder, ja, dass man sich damit jetzt beschäftigen muss. Mhm. Das andere ist aber auch durch diese Thematik, hat man auch mehr Transparenz und kann auch sich besser aufstellen als Unternehmen. Also sich strategisch tatsächlich zu überlegen, was sind Chancen, was sind auch Risiken, die diese Themen mit sich bringen und sich darauf vorzubereiten und das nicht unter den Teppich kehren zu lassen, sondern aktiv reagieren zu können. Das sind, glaube ich, so die Chancen, die dahinter stecken und die mich auch motivieren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mhm. Und ja, deswegen würde ich sagen, trotz Regulatorik ist die Motivation trotzdem noch sehr, sehr hoch.
Oder vielleicht auch ein Stück weit aufgrund, weil wie du sagst, es bringt jetzt eben diese Notwendigkeit mit. Das ist jetzt kein Thema mehr, wo man sagen kann, wie es beim Thema Nachhaltigkeit schon seit vielen Jahren, glaube ich, gemacht wurde. Ja, ja, das machen ein, zwei Leute, so nebenher im allerbesten Fall. Vielleicht wurde es sehr stiefmütterlich behandelt und ich glaube, dieser Regulatorik-Tsunami, wie er teilweise genannt wird, der führt eben dazu, dass sich die Leute damit beschäftigen müssen.
Genau.
Du hast ja gerade schon so ein bisschen Einblick gegeben in den Mittelstand aus eurer Sicht. Ich habe hier eine spannende Studie von Haufe zum Thema Corporate Sustainability im Mittelstand 2023 und die kam zum Ergebnis unter den befragten Geschäftsführerinnen, dass nur 15% der Unternehmen sogenannte Wegbereiter sind. Also das sind Unternehmen, die haben Nachhaltigkeit als einen grundlegenden Teil der Unternehmensstrategie verstanden und handeln schon sehr vorbildlich in die Richtung. Deckt sich das so ein bisschen mit euren Erfahrungen oder wie würdet ihr das aufteilen? Wie weit ist der Mittelstand hier schon in Deutschland?
Da kommt die Beraterantwort, es kommt drauf an, ne? Ja, wie du den Mittelstand definierst.
Von bis.
Also ich persönlich würde sagen, es gibt schon echt viele Mittelständler, die vieles tun und vieles schon sehr gut tun, da nicht so gut drin sind, darüber zu reden, was sie dann schon alles tun. Mhm. Tue Gutes und sprich auch darüber. Das merkt man auch teilweise in Gesprächen mit unseren Kunden, wo wir uns die Augen glitzern, wenn wir hören, was sie alles schon tun und uns mega drüber freuen, weil da sehr viel da ist, aber es einfach noch nicht wirklich strukturiert beziehungsweise systematisch dann auch verfolgt oder kommuniziert wird. Auf der anderen Seite gibt's aber auch welche, wo es eher eben, wie schon gesagt, in den Hintergrund rückt. Also ich glaube, man kann da schon noch mehr tun. Und häufig sind es halt so soziale Sachen, dass man den Sportverein unterstützt oder dass es ja die sozialen Themen, wo die Mittelständler vielleicht schon irgendwie aktiv sind, aber gerade in den Umweltthemen noch eher ein bisschen zurückhaltend, mhm, auch noch nicht so richtig durchdrungen haben, was die Themen dann sind, wenn man jetzt Richtung Biodiversität oder sonst was guckt. Es ist ja eine Facette an vielen unterschiedlichen Themen, die im Nachhaltigkeitskontext unterwegs sind. Aber das wäre jetzt mal so, ich kann da keine offizielle Zahl nennen, sondern mein Bauchgefühl sagt mal so, mal so.
Ja. Wie so häufig im Leben. Aber ich glaube, so Studien helfen einem, da so ein bisschen Gespür für zu bekommen. Aber wie er sagt, es kommt immer drauf an, mit wem man da spricht, wie wichtig das Unternehmen ist. Ist es eine überzeugende Unternehmerin, die sagt, das bestimmt seit jeher unser Handeln? Da gibt's ja auch tolle Beispiele.
Ja.
Du hast gerade so schön gesagt, was die Augen zum Glitzern bringt. Wenn jetzt Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen gerade im Auto sitzen oder auf dem Weg zur Arbeit sind, in der Bahn sitzen oder auf dem Fahrrad noch besser, was müssen die denn im Unternehmen vorweisen, dass euch die Augen glitzern? Also was ist wirklich ein guter Startpunkt, wo sagt ihr, jawohl, da kommen wir gern rein, da wurde echt schon was, ja, sich überlegt, da sind schon Ideen zusammengekommen, da glitzern unsere Augen.
Also ich hätte zwei Beispiele, ein sehr konkretes. Da haben wir in einem Scope 3 Projekt betrachtet, welche Materialien werden denn eingekauft. Mhm. Und dann hieß es so und so viele Tonnen Stahl und irgendwann kam dann eben der Stahleinkäufer dazu und hat gesagt, ja, und davon sind eben schon 30% Grünstahl. Mm. Davon wusste noch nicht mal die oberste C-Level, dass sie da Grünstahl einkaufen. Und bei uns war halt direkt so, ey, mega, können wir direkt ausweisen. Das ist direkt was, was ihr schon macht, worüber ihr sprechen könnt, wo ihr Erfahrungen habt. Ja, da geht mir das grüne Herz auf. Das fand ich sehr, sehr cool. Und ansonsten ist natürlich Berichtspflicht, Nachhaltigkeit, auch sehr, sehr viel Daten. Mhm. Das heißt, es ist natürlich immer schön, wenn man, ich sage es mal, um beim Beispiel zu bleiben, alle Einkaufsdaten über die unterschiedlichsten Standorte hinweg zentral abrufen kann. Das wäre natürlich ein Traum, weil ansonsten geht's eben los. Ich glaube, das wurde auch schon in anderen Folgen in diesem Podcast besprochen. Excel-Schlacht. Mhm. Und die muss man eben versuchen zu konsolidieren. Und das ist aber auch eine Chance dieser Berichtspflicht, dass du eben Transparenz in deine Systeme, in deine Daten bekommst, zu sehen, wo können wir denn Daten eigentlich zusammenziehen, wo können wir schneller, effizienter reporten. Und diese Chance, die muss man einfach frühzeitig ergreifen, idealerweise natürlich vor der Deadline.
Im besten Fall.
Dass man genau ein, zweimal üben kann, bevor man dann gezwungen wird, sage ich mal, loszulegen und dann eben diese ganzen kleinen Problemchen auftauchen. Das heißt, wenn eben schon eine gewisse Datenstruktur da ist, erleichtert uns das Leben.
Okay. Wir hatten vorhin auch schon viel über die CSRD gesprochen. Ich würde es gern mit euch noch so ein bisschen einordnen wollen für die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, die sich da noch nicht so auskennen. Ich glaube, viele da draußen kennen das Lied von den Fanta 4 MFG mit freundlichen Grüßen. Ich glaube, wer das Lied schon mal gehört hat, weiß, wie viele Akronyme es in der Welt da draußen gibt. Und wenn ich mir so überlege, welche Regulatorien jetzt auf die Unternehmen zurollen, finde ich, da können wir auch direkt das Lied fast neu texten mit SDG, ESG und NFRD, LKSG, CSRD und ESRS. Und das sind jetzt nur ein paar Beispiele davon. Was ist für euch denn so das wichtigste Akronym oder für diese Landschaft? Was sollten Unternehmen da jetzt gerade auf dem Schirm haben? Natürlich abhängig von der Größe, aber was sind so für euch die Kernthemen, mit denen sich jeder mal beschäftigt haben sollte?
Also ich will von diesen Akronymen, ich will da auch irgendwann mal ein Lied drüber schreiben tatsächlich. Das stimmt dir absolut zu. Meiner Meinung nach ist die Buchstaben, die jeder wissen sollte, ist CSRD. Corporate Sustainability Reporting Directive. Danach kommen ja diese anderen Abkürzungen, die du genannt hast. Aber um da mal wegzukommen und es auch verständlich zu machen für die Zuhörer, am Ende des Tages ist, glaube ich, wichtig, dass man nicht nur auf das Thema Umwelt schaut, sondern es eben neben dem E-Thema noch soziale Themen gibt oder auch unternehmenspolitische Themen gibt, mhm, die betrachtet werden sollten im Nachhaltigkeitskontext, weil Nachhaltigkeit immer direkt mit Klima und CO2 in Verbindung gebracht wird. Dabei ist es einfach so viel mehr. Und durch die CSRD ist eben dieser Blickwinkel auch geweitet, dass man nicht nur auf Umweltthemen schaut, sondern auch soziale und Governance-Themen mit betrachtet. Das ist, glaube ich, mal so ganz grundsätzlich wichtig zu wissen. Und am Ende des Tages, was sich jetzt auch noch ändert durch die CSRD, ist, dass man zwei Perspektiven einnimmt. Also man schaut, ich als Unternehmen, was habe ich denn für einen Einfluss auf Umwelt, auf soziale Themen oder auch auf mein Unternehmen selbst? Und der zweite Blickwinkel ist, was haben denn die Umwelt, soziale Themen oder Unternehmertum Einflüsse und Chancen und Risiken auf mich als Unternehmen? Beispielsweise, wenn ich als Unternehmen eine Produktion in einem hochwassergefährdeten Gebiet habe, dann ist es ja ein Risiko für mich, wenn diese Produktion ausfällt, weil es ein Hochwasser gibt. Also es ist ein Umweltthema, was mich als Unternehmen beeinflusst oder beeinträchtigt. Mhm. Also quasi auch diese Außenperspektive mit zu betrachten und dann auch Chancen und Risiken daraus abzuleiten. Ich glaube, das sind so die zwei Blickwinkel, die eine CSRD mit sich bringt, die wichtig sind zu verstehen, dass man eben nicht nur guckt, was kann ich als Unternehmen tun oder was habe ich für Einflüsse, sondern was gibt es auch für externe Faktoren, die mich beeinflussen können.
Und das ist dann diese viel und häufig zitierte doppelte Wesentlichkeit, richtig?
Genau.
Dass man sich eben mit beiden Perspektiven beschäftigt. Ich glaube, in der Vergangenheit war das nicht so üblich. Da hat man eher so die einzelne Perspektive eingenommen. Aber macht natürlich Sinn, sich diese doppelte Perspektive da genauer zu überlegen. Und was ich an der CSRD eben auch spannend finde, für viele wird diese CSRD ja ganz schnell Richtung Nachhaltigkeit, wie du auch sagst, gern nur auf das E bezogen. Was ich aber sehr spannend finde, ist, dass sich die CSRD ja auch mit dem Thema Geschäftsmodell, Unternehmensstrategie und Ziele, Managementorgane, Governance, Sorgfaltspflichten, Finanzberichterstattung beschäftigt. Das heißt, da geht es ja um viel mehr als einfach nur, was macht ihr Grünes, sondern da geht es wirklich um eine ganz neue Betrachtungsebene, oder?
Absolut. Ich meine, am Ende des Tages ist es ja auch eine strategische Ausrichtung. Also eine Nachhaltigkeitsstrategie sollte in der Unternehmensstrategie verankert sein. Das darf eigentlich nichts, keinen Unterschied machen, sondern es sollte eine Strategie sein, wo eben auch diese Themen mit drin sind. Und man darf auch nicht verwechseln. Am Ende des Tages ist das ein Business, was dahinter steckt. Das ist jetzt nicht nur ein schönes Buzzword und Nachhaltigkeit ist jetzt der neue Trend und der geht wieder vorbei, sondern am Ende des Tages entstehen da, wie du schon gesagt hast, Geschäftsmodelle und das prägt sozusagen das Business.
Mhm. Was ich vielleicht auch nochmal hilfreich finde in dem Kontext, ich habe es jetzt schon häufiger mal gehört, also zum einen, was du gerade gesagt hast, die nachhaltige Strategie sollte eigentlich eine nachhaltige Unternehmensstrategie sein und nicht losgelöst von der Unternehmensstrategie.
Ja.
Das passt auch sehr gut zu dem, was die Patricia Mock hier im Podcast im Gespräch mit dem Ingo gesagt hat. Genau das gleiche Thema hat sie deutlich unterstrichen und vielleicht auch zu der Einordnung der ganzen Begriffe vielleicht nochmal ganz kurz. Ich habe mir das nämlich nochmal angeschaut, die verschiedenen Ebenen, die man da einnehmen kann. Also gerade CSRD, EU-Taxonomie, ESPR, das sind ja häufig so Regulatorik-Themen. Die kann man sich vorstellen in der Pyramide ganz oben, das betrifft die Regulatorik. Und darunter gibt es dann die Reporting-Standards, also Deutscher Nachhaltigkeitskodex, ESRS, Greenhouse-Gas-Protokoll. Das sind so Themen, die beziehen sich auf den Reporting-Standard. Und dann gibt es aber noch globale und nationale Ziele und Initiativen. Und in dem Kontext werden die United Nations Global Compact häufig genannt, die SDG, aber auch die Science-Based Targets. Ja. Moritz, auf die du schon auch in dem Podcast mit dem Sackes häufig eingegangen bist. Hier Grüße auch raus an Sackes. Ja. Auch eine sehr spannende Folge. Aber ich glaube, genau diese drei Betrachtungsebenen helfen es einem so ein bisschen, ja, auch das Ganze für sich selber zu strukturieren, weil ich kenne das aus vielen Gesprächen, auch mir ging es am Anfang so viele Akronyme, bin ich jetzt beim Fanta4-Lied oder bin ich in der nachhaltigen Regulatorik? Und vielleicht hilft das noch so ein bisschen, zu unterscheiden und zu verstehen, was sind da die verschiedenen Ebenen. Was mich jetzt nochmal interessieren würde, gerade die Leute, ich stelle es mir immer so vor, auf dem Weg zur Arbeit hören jetzt den Podcast und überlegen sich, bin ich da jetzt eigentlich betroffen oder nicht? Was können da Entscheiderinnen oder auch Nachhaltigkeitsverantwortliche tun, um rauszufinden, bin ich betroffen oder nicht? Wie kriegen die das mit?
Naja, also es gibt harte Vorgaben, ob Unternehmen betroffen sind oder nicht. Also sprich, wie viel Mitarbeiter, ab 250 Mitarbeiter, so drei Kriterien, 50 Millionen Euro Umsatz. Da fallen dann schon ganz, ganz viele rein. Dementsprechend würde ich fast behaupten, alle, die hier zuhören, sind betroffen. Aber Good News, erst ab 2026 müsst ihr über das Berichtsjahr 2025 berichten. Nichtsdestotrotz ist das natürlich relativ zeitnah und man sollte sich da jetzt schon mit auseinandersetzen, weil die Nachhaltigkeitsthemen, die wir gerade auch schon so ein bisschen angesprochen haben in dem ES- und G-Bereich, diese doppelte Wesentlichkeitsanalyse, da sind Themen drin, die vielleicht nicht unbedingt für jedes Unternehmen relevant sind. Deswegen macht man auch eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse, um zu gucken, was sind denn überhaupt die wesentlichen Themen für mich als Unternehmen. Gerade so in dem E-Bereich gibt es eben nicht nur das Thema Klima, sondern auch Wasser, Umweltverschmutzung, Biodiversität, Kreislaufwirtschaft. Also da sind einige Themen, die da reinfallen. Und man müsste sich das erstmal angucken, was auf einen da zutrifft. Ein Punkt da vielleicht, grundsätzlich kann man sagen wahrscheinlich, dass das Thema Klima für jedes Unternehmen relevant ist. Und da gucke ich dann jetzt auch den Moritz sozusagen virtuell an, weil das sind dann genau diese Themen, von denen er gerade auch schon gesprochen hat, mit Klimastrategie, Scope 1, 2 und 3, SBTI-Commitment. Also das sind dann genau diese Themen, mit denen man sich dann auseinandersetzen sollte, die als wesentlich und zu berichtend sein werden für die meisten Unternehmen.
Okay, Moritz, wenn ich dich so sehe, dann hattest du gerade eine zündende Idee, oder?
Ja, eher eine zündende nochmal Zusammenfassung. Und zwar, die Lara hat es gemeint, Berichtspflicht erst ab 2026 über das Jahr 2025. So, das sind jetzt noch knapp anderthalb Jahre, bis dann eben diese ganzen Fokusthemen stehen sollten, beziehungsweise zum 01.01.25 sollte dann klar sein, wie erhebe ich denn die Daten für mein komplettes Unternehmen. Aha. Das heißt, ich habe noch anderthalb Jahre Zeit, Vorbereitungszeit, wo mir noch keiner auf den Füßen steht, bis dann aber dieses Konstrukt, wie ich meine Daten sammle und dann am Ende auch den Bericht erstellen kann, den ich brauche für mein Unternehmen, bis ich das eben vorbereiten kann. Und das wollte ich einfach nochmal highlighten.
Da würde ich vielleicht noch kurz einhaken wollen, gerne, weil am Ende des Tages hat man nicht mehr anderthalb Jahre Zeit, sondern man hat eigentlich bis Ende diesen Jahres Zeit, sich das zu überlegen, was sind meine wesentlichen Themen. Mhm. Die wesentlichen Themen haben gewisse Datenpunkte, die erfasst werden müssen. Und eigentlich muss ich ab dem 01.01.2025 diese Datenpunkte erheben. Mhm. Aber wenn ich ja noch nicht mal weiß, was ich erheben muss, weil ich mich damit noch nicht auseinandergesetzt habe, habe ich weniger Zeit hinten raus, diese Daten zu erheben, weil ab 2026 muss der Bericht veröffentlicht werden. Das heißt, eigentlich ist die Zeitspanne gar nicht mehr so lang, bis ich wissen muss, was muss ich erheben, und ich muss anfangen, diese Daten zu sammeln. Also muss ich mir jetzt schon Gedanken machen, was sind die Themen und wie ist meine Datenerhebungsstrategie vielleicht auch? Was brauche ich denn? Was habe ich denn schon? Wo fehlt mir noch was? Wo sollte ich mich jetzt drum kümmern, dass ich das zum Januar 2025 anfangen kann zu sammeln?
Ja, ich glaube, das ist nochmal ein schöner Weckruf gewesen, wo der eine oder die andere sich zu Hause sicher denkt, ups, vielleicht soll ich das mal für die Quartalsziele doch noch mit reinnehmen, sich dazu mal zumindest mal erste Gedanken zu machen. Und vielleicht können wir einmal diesen Prozess gemeinsam durchleuchten. Mit welcher Phase startet das Ganze? Wie kann ich da anfangen? Und was sind so die wesentlichen Schritte? Ihr habt ja schon mal eins gesagt mit der Wesentlichkeitsanalyse und auch die Datenpunkte. Könnt ihr das so clustern in ein paar einfachen Schritten, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, jawohl, okay, nächstes Quartal nehme ich mit. Erstens, zweitens, drittens. Geht es so einfach aus eurer Sicht?
Ja, also ich glaube, was wichtig ist, sich mal mit dem Thema auseinanderzusetzen, sich da mal reinzulesen, und dann werden Sie wahrscheinlich schnell merken, ui, das ist doch gar nicht so ein kleines Thema. Dementsprechend sich da auszutauschen und auch Hilfe zu holen, jetzt gerade für den Anfang, weil am Anfang ist dieses doppelte Wesentlichkeitsthema das Thema, sich zu überlegen und auch herauszufinden, welche dieser ESRS-Standards, welche zählen überhaupt für mich. Das heißt, im ersten Schritt, was wir tun, ist die Wesentlichkeitsanalyse, was ist der Impact als Unternehmen auf die unterschiedlichen Themen, die in der CSRD drinstecken, und was haben die auch für einen Impact für mich, um am Ende des Tages eine Shortlist zu haben von den Standards, die benötigt werden und reported werden müssen. Das kann man, glaube ich, relativ kompakt innerhalb von 3 bis 6 Monaten, je nach Unternehmensgröße, umsetzen, dass man weiß, okay, das sind jetzt meine wesentlichen Themen und ich mache jetzt ein Mapping. Hinter diesen Themen stecken die Datenpunkte, die ich brauche. Ganz konkretes Beispiel, wenn ich jetzt den Klimawandel anschaue, das ist ein Themenfeld im Bereich Umwelt der CSRD. Das wird wesentlich sein im größten Fall. Was steckt da an Datenpunkten dahinter? Beispielsweise habe ich als Unternehmen eine Klimastrategie, eine Scope 1, 2 und Scope 3 Bilanz. Habe ich mir Reduktionsziele gesetzt? Was ist mein Reduktionspfad? Wie sehen die Maßnahmen aus? Das sind dann sozusagen sowohl qualitative als auch quantitative Kennzahlen, die hinter diesem Standard Umwelt, Klimawandel stecken. Und erstmal die Übersicht zu haben, was sind die unterschiedlichsten Bausteine, die für mich relevant sind als Unternehmen, das in den nächsten 4 bis 6 Monaten sozusagen auszuarbeiten. Und im Idealfall habe ich schon eine Klimastrategie, habe ich sie nicht, wäre das sozusagen dann auch wieder der Punkt, da reinzugehen, sich mal mit dieser Bilanzierungsthematik auseinanderzusetzen und auszuarbeiten, was sind meine Emissionen beispielsweise, was sind meine Reduktionswege und was ist dann auch meine Strategie, die dahinter steckt.
Mhm. Vielen Dank. Ich glaube, das hat jetzt auf jeden Fall schon mal geholfen, das Ganze nochmal einzuordnen und diesen Prozess klarer zu haben. Wir haben jetzt immer wieder über Datenpunkte gesprochen und da schaue ich jetzt so ein bisschen auch Richtung Moritz. Also wenn diese wesentlichen Kriterien definiert sind, dann fängt für dich eigentlich so richtig die Schatzsuche an, oder? Was ist deine Rolle dann da in diesem Prozess? Welche Daten findest du üblicherweise bei euren Kunden und welche müssen auch erhoben werden?
Ja gut, also CSRD ist ja deutlich mehr als mein Fokusthema, das sich jetzt eigentlich wirklich nur auf E konzentriert und in E nur auf CO2. Das heißt, meine Suche orientiert sich eigentlich sehr am Greenhouse Gas Protokoll. Da gibt es ja, wie vorhin schon mal gesagt, diese 15 Kategorien. Und da suche nicht nur ich, sondern ich in Kombination natürlich mit den Ansprechpersonen auf Kundenseite dann eben nach den bestverfügbaren Daten. Sprich, um da vielleicht mal kurz ein Detail zu verraten, da gibt es dann unterschiedliche Berechnungsansätze von sogenannt Spend-Based, dass ich eben Eurovolumen im Einkauf habe, über sogenannt Average-Based, dass ich eben weiß, wie viel Kilogramm Stahl oder Tonnen Stahl kaufe ich denn ein, für wie viel Geld, Und mit den unterschiedlichen Einheiten habe ich dann eben einen unterschiedlichen Genauigkeitsgrad in meiner Berechnung. So, das ist das eine. Das ist die Schatzsuche hinzu. Habt ihr gewichtsbasierte Daten in eurem Stammdatensatz? Das wäre für mich schon mal ein kleiner goldener Gral. Und die andere Schatzsuche ist dann natürlich in der CSRD weitergefasst hin zu den sozialen Themen, aber eben auch nochmal, um im Thema E zu bleiben, Wasserverbrauch, wird es getrackt, wird es nicht getrackt, warum wird es nicht getrackt, wo sollte es getrackt werden? Also diese ganzen W-Fragen könnten wir hier dann ansetzen in all den für das Unternehmen wichtigen Themen. Und da ist man dann nicht nur Teilzeit mit beschäftigt, sondern Vollzeit und dann wahrscheinlich nicht nur eine Person, sondern eben auch mehrere.
Und was ist da so die Bandbreite? Was wäre Best Case? Wo liegen die Daten? In welcher Reife? Und was ist wirklich Worst Case, wo du sagst, oh, da erlischt das Funkeln in den Augen ganz schnell?
Gut, Best Case ist natürlich in einer CSRD-Software. Falls das schon mal jemand hat, gerne melden. Aber ansonsten ist es bei unseren Kunden meistens natürlich im SAP-System. Für die deutschen Standorte meistens sehr gut verfügbar. Wenn man dann aber an andere Standorte oder Tochtergesellschaften geht, die dann eben noch ein eigenes ERP-System haben etc. pp., dann muss man eben das Puzzle mühsam einzeln zusammensetzen und hier eben auch versuchen, in die Zukunft zu denken und sich die Frage zu stellen, wie kriegen wir das im nächsten und übernächsten Jahr automatisiert hin? Mhm. Dass wir da einfach clevere Schnittstellen schaffen, damit diese Daten zentraler gesammelt werden. Aber da kann die Lara, glaube ich, auch nochmal ein Lied von singen.
Ja, vielleicht dazu ergänzend. Ich meine, am Ende des Tages sind es halt unterschiedliche Systeme. Also Moritz hat es gerade schon angesprochen mit viele SAP, Non-SAP-Systeme, ERP-Systeme, wo dann Stammdaten drin liegen, auch so Einkaufsdaten, die benötigt werden. Dann gibt's irgendwelche HR-Tools, wo die ganzen HR-Sachen drin sind, Krankheitstage, Urlaubstage, Weiterbildungsstunden. Das sind alles so KPIs, die dann da auch in diesen S-Bereich reinfallen. Dann habe ich noch ein Umweltmanagementsystem beispielsweise, wo auch Daten liegen können, Abfälle und so weiter und so fort. Ja, also es sind einfach viele unterschiedliche Systeme, die da zusammenspielen. Auch Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Es gibt super viele Softwarelösungen. Und das ist, glaube ich, auch so die Herausforderung an der ganzen Geschichte, dass es viele einzelne, ich nenne es jetzt mal Silo-Systeme sind, die nicht miteinander verknüpft sind, wo es dann schon am Anfang erstmal ein manueller Aufwand ist, diese Informationen aus diesen Systemen zu bekommen. Und halt auch so die Transparenz zu haben, was brauche ich denn überhaupt als Unternehmen? Weil häufig ist es so, ja, manche Sachen werden schon erfasst. Ah, gut, ich wusste nicht, dass da jetzt die Gewichte, ich weiß zwar, was ich eingekauft habe beispielsweise, oder dann fängt man an, Sachen abzuwiegen, weil man steht aber eigentlich auf dem Lieferschein drauf, keiner hat es übertragen, weil es irgendwie alles manuell ist. Also da so ein bisschen auch die Awareness zu haben, worauf muss ich in Zukunft achten, damit ich diese Daten erfassen kann.
Ja, vielen Dank. Also gerade wirklich sehr greifbare Beispiele, die auch ein gutes Gespür für geben, welche Daten fallen da überhaupt rein und was ist die Kernherausforderung? Nämlich erstmal das Finden und das Zuordnen der Daten. Da denke ich auch wieder an Lutz Fricke, wie der geschildert hat, dass die damals, also als Nachhaltigkeitsmanager, mussten die damals wirklich ins Archiv gehen, in den Keller und da die Aktenordner durchblättern. Und das natürlich für verschiedene Anlässe immer wieder. Da freuen sich natürlich die Mitarbeitenden, die im Zweifel sowieso viel zu wenig Zeit haben, wenn sie ständig auf Datensuche gehen sollen. Aber wie kann ich es denn jetzt als Unternehmen hinbekommen, dass das automatisiert funktioniert? Ihr habt gesagt, in SAP liegt vieles, manches liegt unterschiedlich, es gibt CSRD-Software. Was würdet ihr empfehlen? So allgemein, habt ihr da Tipps? Auch hier kommt sicher wieder drauf an, oder?
Ja, ich glaube, erstmal diese Transparenz zu schaffen, ist, glaube ich, so das aller Wichtigste, weil ich mich auf die Datensuche ja nur machen kann, wenn ich weiß, wonach ich suchen muss. Und am Ende des Tages, da brauchen wir uns auch nichts vormachen, es gibt den Heiligen Gral nicht, dass ich auf Knopfdruck einen CSRD-konformen Bericht rauslassen kann. Aber zu gucken, womöglich das eventuell da auch sich eine Datenstrategie zu überlegen, also einfach mal eine Gap-Analyse zu machen, die Datenpunkte brauche ich, die Datenpunkte habe ich, die Datenpunkte fehlen mir. Wo können diese Datenpunkte herkommen? Muss ich die erstmal noch ausrechnen und erfassen? Oder gibt es bei Kollege XY vielleicht die Möglichkeit, der mir diese Daten doch irgendwie liefern kann? Also auf welche Bereiche muss ich zugehen? Nachhaltigkeit ist ein Querschnittsthema. Da habe ich unterschiedlichste Parteien, die daran involviert sind. Auch da wieder das Thema Awareness im Unternehmen, dass die Leute auch wissen, dass sie da beteiligt sind und sich einbringen müssen, beziehungsweise da auch einen Beitrag haben. Ja, also ich glaube, dass am Anfang das schon nochmal ein manuelles Thema sein wird. Aber wir müssen wegkommen von den ganzen Excel-Tabellen. Das heißt, da dann auch zu gucken, wo gäbe es beispielsweise schon Schnittstellen zu einer ESG-Software, die man nutzen kann, und es dann eben sukzessive weiterzuentwickeln.
Ich glaube, es ist sehr spannend zu sehen. Du hast gerade auch Stichwort Datenstrategie gesagt und Querschnittsthema. Das ist eben genau der Punkt, glaube ich, weshalb häufig auch von der Twin Transformation oder der Twin Transition gesprochen wird, weil beides eben Querschnittsthemen sind, die Digitalisierung und die Nachhaltigkeit. Die Digitalisierung hilft, die Nachhaltigkeit besser möglich zu machen, und die Nachhaltigkeit gibt der Digitalisierung einen ganz neuen Purpose, eine ganz neue Richtung. Ich denke, deswegen gehören die Themen absolut zusammen, dass man sich nicht zweimal an verschiedenen Stellen überlegen muss, was ist unsere Datenstrategie, wo liegen die, sondern dass man es einmal sauber aufplant und dann abarbeiten kann. Und ich glaube, das Abarbeiten alleine ist schon schwierig genug, wenn man einen sauberen Plan hat. Wenn man den nicht hat, ist es natürlich noch schwieriger, oder?
Definitiv. Also es geht Hand in Hand. Die Twin Transformation ist, glaube ich, das nächste Trendwort, aber auch kein Trend, sondern ich glaube, das ist einfach so. Nachhaltigkeit bzw. Digitalisierung ist auch eine Transformation, und genauso ist es mit Nachhaltigkeit auch.
Wenn wir jetzt auf diesen Prozess schauen, und ich stelle mir vor, ihr seid da jetzt durchgegangen, ihr habt das Unternehmen begleitet, die Daten werden jetzt reported, dann fängt die ganze Nachhaltigkeitstransformation ja auch erst an. Also da hat man einmal den transparenten Überblick, aber dann geht es ja darum, wie werde ich wirklich nachhaltiger? Habt ihr da Best Practices oder Beispiele, wo ihr sagt, das ist ein tolles Beispiel, wie aufgrund des Reports gesteuert werden konnte, was sind eigentlich die wesentlichen Hebel und diese dann auch reduziert werden konnten?
Dazu muss ja gesagt werden, wir sind da noch mittendrin in diesem ganzen CSRD-Dschungel. Es gibt ja noch keinen offiziellen CSRD-Bericht, wo man sich jetzt messen kann, aber das wäre ja schon das Ziel, dass ich, wie du sagst, ich habe eine doppelte Wesentlichkeitsanalyse gemacht, cool, aber dann geht's erst richtig los. Dann weiß ich, was ich machen muss, und fange an, diese Daten zu sammeln, und dann weiß ich vielleicht, okay, ich stehe heute hier, wo will ich denn überhaupt hin, was ist denn überhaupt ein realistisches Ziel, wenn wir jetzt irgendwie an irgendwelche KPIs denken, beispielsweise Frauen in Führungspositionen wäre zum Beispiel eins in dem S-Bereich. Wenn ich jetzt sage, okay, so und so viel Prozent habe ich, wo will ich denn hin, was ist auch realistisch in meiner Branche, sich da eben Ziele zu setzen und das nachzuverfolgen und dann zu überlegen, was kann ich tun, um da hinzukommen. Muss ich vielleicht interne Förderprogramme aufsetzen? Was sind Maßnahmen, die ich tun kann, um diese Ziele dann auch konkret realisieren zu können? Aber dadurch, dass viele Unternehmen, also es gibt eben diese Berichte noch nicht, deswegen glaube ich, kann ich da jetzt auch nicht ein konkretes Beispiel mit sich bringen, wo man schon eine Veränderung dahingehend mitgebracht hat. Aber das wären so die Wege, die dann zu gehen sind am Ende. Sich da auch kontinuierlich, nicht nur des Reporting-Willens, das ist auch das, was ich am Anfang gesagt habe, wir sollten das als Chance sehen, eine tatsächliche Veränderung mit sich zu bringen und nicht nur das Reporting zu machen, damit ich den Stempel vom Wirtschaftsprüfer in meinem Finanzbericht bekomme, sondern eine tatsächliche nachhaltige Transformation dann auch zu bewirken, weil ich es jetzt messen kann.
Ja, dadurch, dass es eben noch keinen CSRD-Bericht gibt, ist da vielleicht gerade die Ableitung noch ein bisschen schwierig, aber allein aus den CO2-Analysen konnten wir schon einige coole Potenziale mit unseren Kunden gemeinsam erarbeiten, wo es dann eben hieß, okay, wenn wir Material X durch Material Y ersetzen, wie viel CO2 können wir da einsparen? Dann wurde mal mit der Produktentwicklung gesprochen, ob das umsetzbar ist. Und dann hieß es, ja, die Idee hatten wir vor ein paar Jahren schon mal, aber damals wurde sie einfach nicht genehmigt. Jetzt kommst du mit einer ganz neuen Perspektive im Sinne von CO2-Reduktion ums Eck, und dann bekommt diese Idee einfach nochmal eine ganz andere Prio. Fand ich sehr, sehr cool. Dann kam noch der Verkäufer mit dazu, der hat gesagt, ja okay, aber unsere Kunden, die wollen halt eher gerne ein schweres Produkt in der Hand. Aber auch die Kunden müssen natürlich in Zukunft überlegen und bekommen da dann auch nochmal eine neue Perspektive, dass sie vielleicht doch sagen, ey, wir testen das mal mit den leichteren Produkten aus dem neuen Material, das CO2 reduziert ist, und schauen, wie es funktioniert. Und das ist einfach nochmal eine ganz andere Motivation, die da jetzt dazu kommt, durch diese neuen Analysen, sage ich jetzt mal, oder durch diese CO2-Perspektive, die ich halt sehr, sehr spannend und cool finde.
Vielleicht noch als Ergänzung.
Gerne.
Häufig haben wir da auch so, dass Kunden dann Dinge umstellen und sagen, okay, das Produkt, das schmeißen wir raus, weil eigentlich ist das Quatsch. Also auch da das Produktportfolio dann nochmal zu überdenken und Dinge anders zu tun. Oder ich hatte auch ein Beispiel, ich glaube, Moritz weiß ganz genau, von wem ich rede, ohne den Namen zu nennen, wo eigentlich ein Firmenwagen bestellt wurde und der dann abbestellt wurde und dann ein E-Auto bestellt wurde, weil man gesagt hat, okay, wenn ich da jetzt eh schon diese ganze Klimathematik und CO2-Reduktion hier anschaue, also dass da dann halt auch konsequent gewisse Dinge umgesetzt werden und hinterfragt werden und anders gemacht werden, nachdem man da mal die Transparenz hat, was bedeutet das denn eigentlich für mich als Unternehmen?
Ja, sehr schönes Beispiel. Also mir hat es gerade sehr gut gefallen. Wie du gesagt hast, das war eine Idee, die lag schon auf dem Tisch, wurde aber einfach nicht umgesetzt. Und allein deswegen, finde ich, sieht man wieder, dass die Regulatorik, so anstrengend sie teilweise auch ist, trotzdem gut ist. Weil da hat man jetzt nochmal eine ganz andere Motivation, dieses Thema anzuschieben. Deswegen vielen Dank für das Beispiel. Vielleicht auch ein plakatives Beispiel, was ich aus meinem Netzwerk kenne. Ich habe mit jemandem gesprochen vom Glashersteller Schott. Die haben, also produzieren Glas für viele verschiedene Unternehmen und haben 20 Hochtemperaturöfen, ich glaube sogar noch ein bisschen mehr. Die sind so groß wie ein Einfamilienhaus. Und wenn man dann so mal sich überlegt, was sind bei uns eigentlich die wesentlichen Emissionstreiber, dann ist man dabei so Hochtemperaturofen natürlich ganz schnell dabei. Und wenn man jetzt sieht, hier ist der größte Hebel und kann dann beispielsweise durch die Analyse der Verbrauchswerte, durch die perfekte Einstellung der Öfen hier ein paar wenige Grad rausholen, dann hat es natürlich sofort einen super Hebel fürs ganze Unternehmen. Und ich glaube, das ist auch wieder ein schönes Beispiel, wie die Digitalisierung helfen kann, diese Hebel transparent zu machen. Aber auch wenn man diese dann gefunden hat, diese Hebel zu nutzen und einfach ja, die wesentlichen Prozesse deutlich effizienter zu machen. Ich glaube, das ist auch nochmal ein ganz schönes Beispiel, das zeigt, warum das Ganze gut ist und wofür es ist. Wir haben uns jetzt ausführlich darüber unterhalten, welche wichtige Rolle die intrinsische Motivation spielt, wo es in Deutschland, wo wir stehen, mit dem Mittelstand und der nachhaltigen Transformation, was so Herausforderungen sind, was der klassische Prozess ist beim Thema CSRD, was die Herausforderungen und die Datenpunkte sind. Vielleicht ist nochmal abschließend, um das Ganze zusammenzufassen. Was meint ihr, ist jetzt das wichtigste Tool, Bosch-Tool im übertragenen Sinne, was der Mittelstand braucht, um diese nachhaltige Transformation schaffen zu können? Um hier wieder die Klammer vom Anfang zu schließen.
Vielleicht um bei meinem Bosch-Produkt zu bleiben. Es muss einfach diesen zündenden Moment geben, wo es heißt, wir starten jetzt, wir informieren uns, wir lassen uns aufschlauen und fragen auch einfach mal in der Lieferkette nach, wer macht denn schon was, wie wird's gemacht, wo können wir supporten und dann natürlich auch zu verstehen, wo können wir selber was machen. Und ja, einfach Stichwort machen, also wenn ich hier noch Hashtags verteilen dürfte, starten und machen, das ist, glaube ich, so das Wichtigste aktuell. Da brauchst du nicht unbedingt sofort die tollste Softwarelösung mit einem tollen Dashboard. Da reicht am Anfang auch mal Excel. Excel hat jeder, Excel kann jeder, versteht jeder, zumindest mal die meisten. Und Excel ist einfach auch vielseitig, wohl wissend, dass es in den nächsten Jahren nicht alles Excel-basiert gelöst werden kann. Aber dennoch, Stichwort starten und da dann gerne auch mit Excel, bin ich Fan von. Ja.
Super, vielen Dank. Natürlich darfst du Hashtags verteilen. Hashtag starten, Hashtag machen. Gefällt mir gut. Die Lara, was ist deine Perspektive auf diese Abschlussfrage?
Also ich kann mich da Moritz nur anschließen. Ich glaube, in vielen Unternehmen gibt es Menschen, die Motivation mitbringen für das Thema Nachhaltigkeit. Also da vielleicht auch intern nochmal zu gucken, wer hat denn Bock, sich dem Thema anzunähern und das Thema intern zu treiben und sich dann auch diese Kapazitäten freizuschaufeln. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil das wurde auch schon häufiger diskutiert. Man kann das nicht nebenher machen. Das ist ein komplexes Thema und da braucht es auch vollen Fokus, dass das auf die Straße kommt. Dementsprechend da auch intern die Kapazität dafür zu schaffen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und sich auszutauschen in Netzwerken, sich Unterstützung zu holen, sozusagen als Starthilfe und dann auch eigenständig das Know-how im Unternehmen zu haben. Also ich glaube, das ist extrem wichtig. Das ist nicht was, was man einmal macht und rausgibt und dann hört's auf, sondern Reporting wird jedes Jahr sein. Das heißt, da jetzt auch eine Struktur für sich intern für die Zukunft aufzubauen, das wäre, glaube ich, so das, was ich empfehlen würde. Und wir haben das ganz häufig mit unseren Kunden, dass wir ist auch so ein bisschen unser Credo als Bosch Climate Solutions. Wir sind nicht die klassischen Berater, die ein Beratungsprojekt nach dem anderen machen und nie wieder gehen, sondern wir wollen die Unternehmen enablen und unterstützen, dass sie das selber tun können, weil es gibt ganz viele Unternehmen, die es eben noch nicht tun oder noch nicht können. Dementsprechend ist es sinnvoller aus unserer Perspektive, ganz viele Starthilfen zu geben und sozusagen so ein bisschen der ADAC zu sein und zum nächsten Unfall zu fahren und zu helfen. Das ist jetzt vielleicht eine sehr, sehr krasse Analogie, aber ihr wisst, wie ich es meine, im positiven Sinne, da einfach zu unterstützen und sich auch Hilfe zu holen als Unternehmen.
Ja, vielen Dank. Ich denke, das ist ein schönes Stichwort. Und denke auch, diese Analogie ist gar nicht so schlecht, weil es geht ja wirklich darum, wir haben was zu gewinnen beziehungsweise auch zu verlieren. Diese nachhaltige Transformation machen wir nicht, weil es schick ist, sondern weil es einfach wirklich schlecht um den Planeten steht. Und ich glaube, da können zum einen die Regulatoriken, auch wenn sie erstmal mühsam sind, einen wichtigen Beitrag leisten. Aber auch ihr mit dem Spirit, mit der Frische, mit der sympathischen Art. Ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ganz genau, wovon ich spreche. Gepaart mit der Kompetenz. Vielen Dank euch für diese kompetenten Einblicke in die Welt der nachhaltigen Transformation. Für die Einblicke in eure Kundenprojekte in Bosch Climate Solutions. Und ich glaube, wir haben sehr viele hilfreiche und wertvolle Tipps mitnehmen können. Herzlichen Dank euch.
Dankeschön.
Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht.
Das war die nächste Folge des Windsides Podcasts mit Moritz und die Lara. Folgt den beiden auch gerne auf LinkedIn und stellt ihnen eure Fragen. Sie teilen regelmäßig interessante Einblicke in ihren Berufsalltag, den wir heute gemeinsam noch besser kennenlernen durften. Dabei geht es um Nachhaltigkeit, um Mittelstand, um CSRD, um die Rolle der Daten und viele weitere spannende Themen. Die Inhalte sind nicht nur spannend, sondern man lernt wirklich was dabei. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal beim Twinsides Podcast.